Mein Lieber, wohin geht's in den Urlaub?
Gute Frage. Ehrlich gesagt haben wir wie üblich nichts gebucht und eigentlich auch keine Zeit.
Oh Mann, was für eine traurige Vorstellung. Die Ferien stehen direkt an und du wirkst ein wenig planlos, mein Lieber. Das wird denjenigen, über den wir jetzt heute sprechen werden, nicht sonderlich freuen.
Das stimmt, aber ich war tatsächlich noch zu keinem Zeitpunkt ein klassischer Kunde für einen großen Reiseveranstalter.
Ja, und wir sprechen ja nicht nur über einen großen Reiseveranstalter, mein Lieber.
Den größten.
Wir sprechen über den größten Reisekonzern der Welt bei Benzmann.
Bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel. Mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay.
Und damit hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Bay Benzmann. Hier geht es um Management und Märkte. Es geht um Transformation und in unserer Nummer 1 Staffel widmen wir uns heute der Nummer 1 im touristischen Bereich. Es geht um niemand geringeren als den TUI-Konzern, der größte Reisekonzern der Welt. Mein Lieber, auch wenn du mich jetzt von deinen traurigen Urlaubsplänen unterrichtet hast, ja, kann ich mir vorstellen, dass du durchaus mal in der Vergangenheit wenigstens mal eine Pauschalreise gebucht hast, oder ist das ein Produkt, welches du nun überhaupt nicht kaufst?
Also ehrlich gesagt bin ich wirklich nicht der klassische Kunde der TUI. Ich glaube, in meinem gesamten Leben sind es weniger als 10 Pauschalreisen, an die ich mich zumindest erinnern kann. Und die waren ehrlich gesagt in ihrem Erlebniswert für mich eher übersichtlich. Also ich tendiere tatsächlich wenig zu diesem Pauschaltourismus. Ich habe auch zu den Zeiten, als es noch relevant war, im Prinzip keine Reisebüros von innen gesehen. Und gerade meine Zeit beim Club Mediterranee hat mich tatsächlich gelehrt, dass diese Art von Urlaub ihre Daseinsberechtigung hat, aber jetzt da nicht, muss man nicht, ja wissen. Nicht ganz für mich den Erholungswert
ganz,
bietet.
Ihr Lieben, ihr könnt jetzt die ganz dunklen Seiten vom Karl-Christian kennenlernen.
Allerdings.
Weil Karl-Christian, du warst mal Animateur, ja?
Genau, und ich hatte ja auch schon zugestanden in einer der letzten Podcast-Folgen, dass ich auch schon 2 Kreuzfahrten gemacht habe in meinem Leben. Also sprich, ich habe da bescheidene und sehr zurückhaltende Erfahrungswerte, aber
vielleicht betrachte da
manches schon durchaus mit großen Augen.
Wir werden natürlich über das Thema Pauschalreisen sprechen müssen, weil das einfach eines der Kernprodukte ist, natürlich vom TUI-Konzern. Aber hier nochmal deine persönliche Einschätzung, mein Lieber. Ja, warum ist Pauschalreise nichts für dich? Es gibt ja die einen, weißt du, die völlig überzogene Erwartungen haben und denken, hey, das ist die wichtigste Zeit im Jahr. Und dann kommen die dann in diese Hotelanlage und dann sitzen sie neben dem Typen, dem Vogelnester aus den Achselhöhlen bei Frühstück wachsen ist völlig frustriert. Oh, pictures out of my head, ja.
Podcast wäre jugendfrei.
Ja, also bis jetzt, ja.
Also genau bis zu dieser Folge.
Aber ich sag mal, weißt du, das sind ja völlig, völlig überzogene Erwartungen, die manche haben. Bei anderen ist es nicht unbedingt so. Ja, da hat es gar nicht mit dem Thema Erwartungen zu tun, sondern eigentlich vielmehr mit dem, was tatsächlich auch geliefert wird. Ja, also was bist du denn für einer? Oder hast du dich eigentlich noch gar nicht tiefer mit dem Thema auseinandergesetzt? Vielleicht ändert sich das ja nochmal. Du wirst ja auch älter, bist ja auch schon ein paar Jahrzehnte alt. Übrigens, wie viel? 5, ne?
Also es waren jetzt circa 16 gefühlte Fragen in einer Sequenz. Ich versuche das mal vernünftig abzuschichten.
Tod durch Fragenstaccato.
Genau, richtig. Ich versuche das mal vernünftig abzuschichten. Nein, ich bin, glaube ich, nicht der typische Pauschaltourist. Warum nicht? Weil ich tatsächlich ohnehin mich schwer tue, den Urlaub so zu planen, wie das ursprünglich mal die Reisebranche sich vorgestellt hat, dass man also zu Beginn des Jahres eine Reiseplanung macht und dann feste Termine einbucht und sich dann tatsächlich auch berechtigt auf diesen Urlaub freut. Das funktioniert bei mir beruflich schon gar nicht so gut, sodass es immer, ehrlich gesagt, kurzfristige Lücken ermöglichen, mal ein paar Tage Urlaub zu haben und nichts weiter. Das Zweite ist, ich glaube tatsächlich, dass Pauschaltourismus auch vornehmlich bestimmte Erwartungen an den Urlaub bedient, die jetzt nicht zwangsläufig mit meinen Erwartungen korrespondieren. Also man hat ja unter Umständen tatsächlich andere Interessenlagen, als permanent in einer Hotelanlage zu verbleiben, was zumindest über ein gewisses relevantes Volumen ja die Hauptattraktion eigentlich in der Pauschalreise ist, dass man praktisch Reisetransfer und Hotel kombiniert hat. Das ist tatsächlich ehrlich gesagt nicht mehr meins. Und auch die Hotels, die mir gefallen, sind nicht zwangsläufig die, die sich in den Katalogen der Reisebüroveranstalter finden. Und ich glaube, also bei uns kommt dann noch erschwerend und sozusagen determinant dazu, dass wir auch gar nicht fliegen und dementsprechend ein Großteil der Pauschalreisen eigentlich für uns gar keine Rolle spielen. Aber ich verstehe grundsätzlich schon die Idee der Pauschalreise. Ich verstehe auch durchaus die Attraktion der Pauschalreise. Das ist mir nicht vollkommen fremd oder mir nicht vollkommen unerklärlich. Und ich glaube gerade Konzerne wie die TUI Group, die das auch in eine Gesamtwertschöpfung gießen, haben dann natürlich auch die größte Attraktion, weil sie eben von Flugreise über Hotels, über die Schifffahrt eigentlich alles anbieten und tatsächlich eben auch die Reiseveranstaltung selbst, also sprich die Reisebüros und die Vorortbetreuung mit integrieren, was gerade für den Deutschen, glaube ich, aus Komfortgesichtspunkten und mit einem gefühlt reduzierten Interesse an den fremden Destinationen ja noch eine größere Bedeutung hat.
So, mein Lieber, du schaust ein bisschen irritiert, weil ich gerade nämlich meine Ärmel hochkrempel, weil jetzt geht's nämlich zur Sache. Wir haben ein bisschen Urlaubstemperatur, tatsächlich auch in unserem Podcast. In unserem Podcast-Studio, es steigt so allmählich über 30 Grad, vielleicht 40. Du hast jetzt sauber abgeschichtet, aber wir möchten jetzt, tiefer reinschauen. Also, es ist ja schon mal erstaunlich, ja, dass der größte Reisekonzern der Welt ein deutscher Konzern ist.
Ja, das also hat mich auch gewundert.
Findest du nicht auch? Ja, also, wir haben jetzt absolut. Ja in unserer Nummer 1 Staffel, wir haben ja alle möglichen Länder schon durchquert, aber wir hatten bis jetzt noch nicht so viele Deutsche, wobei Blödsinn, wir hatten natürlich hier größte Automobilzulieferer der Welt, war ja der Bosch-Konzern, ja, und jetzt sind wir beim TUI-Konzern.
Gibt auch eine unsägliche Folge mit dem größten Fußballclub dieser Welt.
Mein Lieber, also, jetzt müssen wir wieder,
egal, also, was mich viel mehr gewundert hat, ist ehrlich gesagt, dass
du hattest heute übrigens ein rotes Jackett an, ja? Ich weiß nicht, ob das manche Leute da draußen gut finden werden. Ihr könnt gerne mal die Vita vom Karl Christian.
Danke, Rolf. Allein schon für diesen freundschaftlichen Hinweis sei dir ewig Dank gespendet. Herrlich. Nee, aber was mich viel mehr wundert, Rolf, um tatsächlich wieder ins Thema zurückzufinden, dass du der weltgrößte Reiseveranstalter wirst mit, Achtung, nur 21 Millionen Gästen. Das fand ich ehrlich gesagt am faszinierendsten. Also ich hätte erwartet, dass du 100 Millionen Gäste bewegen musst, um der größte Reiseveranstalter zu sein. Weil 21 Millionen ist ja gerade mal jeder vierte Deutsche.
Und wie kannst du das erklären?
Ja, dass die Branche doch stärker aufgesplittet ist als ursprünglich gedacht. Also ich hätte wirklich erwartet, dass TUI wesentlich globaler agieren muss und ich hätte umgekehrt erwartet, dass es globale Konzerne gibt, die tatsächlich übergreifender agieren. Aber offensichtlich ist dieses Geschäftsmodell, also sprich das der Reiseveranstaltung, doch eins, das weitestgehend auf das Heimatland oder auf das Ursprungsland referiert. Und dass du mutmaßlich, so würde ich mir jedenfalls die Zahlen erklären, dann tatsächlich als TUI vornehmlich im deutschen, europäischen Raum akquirierst und beispielsweise überhaupt kein Interesse oder keinen Fuß reinkriegst, je nachdem, in wirklich entfernten Destinationen.
Das ist ja schon auch die Frage, mit welchen Strukturen du ja sozusagen Absolut. Am Markt unterwegs bist. Ja. Hier ein kleiner Spoiler auf die nächste Folge, die nach dieser folgen wird. Und zwar werden wir uns den größten Vermieter von Ferienunterkünften dann anschauen, ja, die nämlich sozusagen durch die TUI überhaupt nicht abgedeckt werden. Klar, wir sprechen von Airbnb. Beim nächsten Mal, ja. Aber heute sprechen wir vom TUI-Konzern. Der TUI-Konzern ist hervorgegangen aus der Preussack AG vor im Prinzip rund 100 Jahren, mein Lieber. Mhm. Kannst du uns ein bisschen was sagen zu dem Ursprung des TUI-Konzerns?
Ja, das ist eigentlich für mich wahrscheinlich auch aufgrund der zurückhaltenden Faszination des Geschäftsmodells eigentlich das spannendste Teil. Die TUI AG resultiert tatsächlich aus einem Mischkonzern, und zwar aus der Preussack AG, die bereits 1921 gegründet wurde. Und die Preussack, das kann vielleicht der eine oder andere sich noch vor Augen führen, ist wirklich eigentlich ein Konzern, der sozusagen tief in der Industrie beheimatet ist mit Stahl und allem, was raucht und stinkt. Und daraus gab es eben eine Sparte, das war dieses Reisegeschäft. Und dieses Reisegeschäft hat tatsächlich sich nach Verselbstständigung, die auch erst 1997 meiner Erinnerung nach war, also noch vergleichsweise jung ist, als man die TUI dann in die Selbstständigkeit entlassen hat, sich tatsächlich nochmal so dramatisch entwickelt, sodass wir heute nur noch die TUI AG kennen und die Preussack eigentlich im Prinzip gar nicht mehr. Das finde ich hochgradig faszinierend, auch überhaupt diese Mischkonzernstrukturen, die man in Deutschland ja vielfältig hatte und jetzt eigentlich kaum mehr anfindet, weil in der Zwischenzeit tatsächlich die Konzerne ja gestreamlined sind, auf ihre Kernkompetenzen bezogen und alles, was im Konzernportfolio nicht passt, wird dann tatsächlich ausgegliedert und in die Selbstständigkeit entlassen. Und das ist eben auch die Geschichte hinter TUI und die finde ich höchst, höchst interessant.
Man spricht ja ganz gerne auch bei so älteren Unternehmen von einer DNA. Ja, ja.
Das kann in dem einen Fall. Die ist da nicht mehr relevant.
In dem einen Fall kann das wichtig sein und genau. auch gut sein. Ja, genau. Du weißt, wo du herkommst und hältst sozusagen die Linie. Aber deinen Worten kann ich entnehmen, von dieser DNA ist heutzutage eigentlich nicht mehr viel da. Und das ist auch gut so.
Das kann ich abschließend nicht beurteilen, weil die Insights in TUI mir da abgehen. Mhm. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die DNA von einem schwermetallorientierten Industriekonzern in dem jetzigen Geschäftsmodell noch groß eine Rolle spielen.
Vermutlich nicht. Deshalb lass uns mal genau auf das Portfolio schauen, welches wir beim TUI-Konzern anfinden. Du hast von der Mitarbeiterzahl gesprochen, 2023.
Nee, ich habe von den Kunden gesprochen, 21 Millionen Gäste.
21 Millionen Gäste.
Hatten wir noch nicht.
Genau, da kommen wir jetzt drauf. Das sind 2023 65.000 roundabout Mitarbeiter des TUI-Konzerns. Und was sonst noch in dem Portfolio ist, sind natürlich jede Menge Flugzeuge, über 130 Flugzeuge, rund 400 Hotels. Es gehören auch Kreuzfahrtschiffe dazu, insgesamt rund 16 Stück. Und wenn wir uns mal die Kernmarken anschauen, da kennt ihr natürlich schon einige. Also TUI Blue, der Robinson Club beispielsweise gehört auch dazu, Magic Life, Rio und so weiter und so fort. Von den Reedereien, interessanterweise, haben wir nicht nur TUI Cruises, sondern auch Hapag-Lloyd Cruises, die auch beispielsweise mit dazugehören. Wenn ihr auf dem Airport eincheckt, ja, und dann losdüst, dann seht ihr natürlich vollumfänglich auch die zahlreichen TUI-Fliegerchen, die da rumstehen. Und dann gibt es natürlich jede Menge Reiseveranstaltungen, mit denen kooperiert wird. Und letztendlich auch Reisebüros und Agenturen und dergleichen und so fort. So, lieber Karl-Christian, so viel vielleicht erstmal eine kurze Bestandsaufnahme. Wir müssen uns jetzt natürlich mal die Umsatzentwicklung der letzten Jahre anschauen. Und natürlich hat diesen Reisekonzern die Pandemie in der Breitseite getroffen. Was ganz genau hatte die eigentlich bewirkt, wenn du dir die Zahlen auch nochmal im Rückblick anschaust?
ja, einen erwartungsgemäßen dramatischen Umsatzrückgang von 16 Milliarden vor der Pandemie auf 6 Milliarden während der Pandemie, beziehungsweise dann sogar nur 4 Milliarden im Jahr 2021. Und wie man jetzt ja auch wahrnimmt, also man muss nur mal aktuell an den Flughafen, ist die Post-Pandemie-Ära nicht dadurch geprägt, dass sich größere Zurückhaltung in den Flugreisen darstellt, sondern wir haben tatsächlich eine Situation, die erstaunlicherweise, das hätte ich so nicht vorhergesagt, dem gleicht, was vor der Pandemie üblich war. Und das Fluggastvolumen steigt, dementsprechend steigt natürlich auch der Anteil im Tourismus. Und man sieht es ja auch daran, dass 2023 die TUI AG mit 17,9 Milliarden ihre Vor-Corona-Jahresumsatzzahlen übertroffen hat. Sie haben sich noch nicht ganz im Gewinn erholt, aber das könnte tatsächlich auch nachlaufend noch mit Belastungen zu tun haben. Das kann man so direkt nicht beurteilen.
Du musst mir jetzt zweierlei Dinge ja genauer betrachten, wenn wir uns auch die Zahlen anschauen. Das eine ist ja also quasi wieder Rückkehr zu dem alten Niveau, aber ein paar Vorzeichen haben sich ja verändert. Also zum einen erstmal laufen da ja im Hintergrund auch noch gewaltige Kredite. Ja, die können ein Unternehmen natürlich belasten. Und auf der anderen Seite ist ja, das Vorumsatzniveau vor allen Dingen auch dadurch erreicht, als dass ja auch Preise angehoben worden sind. Also es ist jetzt gar nicht mehr so sehr auf das Thema Volumen sozusagen zurückzuführen, was möglicherweise auch nochmals ein Handlungsfeld darstellt. Also vielleicht nochmal zu dem Thema Kredite. Also dieser Konzern, wie wir ja alle wissen, wurde ja auch mit Staatsgeldern unterstützt, gerettet, möchte man sagen, ja. Wie kriegst du solche Kredite eigentlich denn wieder raus und was können die denn eigentlich bedeuten für die Entwicklung eines solchen Geschäftes?
Das ist natürlich ambivalent, weil ich glaube schon, dass die staatlichen Hilfen bei Corona zunächst mal ermöglicht haben, dass Unternehmen mit derartigen Umsatzeinbrüchen überhaupt überlebt haben. Gleichzeitig spaltet sich die postpandemische Betrachtung natürlich auf in die Unternehmen, die nicht zurückgefunden haben in erfolgreiche Geschäftsmodelle. Da spricht man ja gerne von diesen Zombie-Unternehmen, die dann natürlich auch tatsächlich regelmäßig ausfallen bei den Corona-Krediten, die sie zurückzahlen müssten. Und den Unternehmen, die es tatsächlich geschafft haben, ihr Geschäftsmodell nach der Pandemie wieder zu stabilisieren. Und da ist ja auch die Lufthansa beispielsweise ein ganz interessantes Beispiel und sehr zügig tatsächlich sich von diesen Belastungen wieder frei gemacht hatten, um tatsächlich dann auch die Restriktionen, die mit derartigen staatlichen Hilfen verbunden waren, schnell wieder ablegen zu können. Hier muss man allerdings ja auch sagen, das ändert bei TUI, glaube ich, tatsächlich leicht auch die Perspektive, dass es ja durchaus hier auch mit einer Kapitalmaßnahme, auf die du sicher noch zu sprechen kommen wolltest, im Frühjahr 2023 schon eine massive Veränderung auch in der Finanzierungsstruktur gab, weil es eben eine Kapitalerhöhung gab, die unter anderem ja auch Liquidität bringen sollte und gebracht hat.
Ganz genau. Also wenn wir uns jetzt die heutige Aktionärsstruktur anschauen, dann hast du im Prinzip rund 58% bei institutionellen Anlegern, dann hast du bei privaten Anlegern so 30% circa, bei Rio, bei der Familie Rio Göll 1,1%. Aber da steht ein Name, der natürlich hochinteressant ist und auch hochbrisant ist, Alexei Mordaschow. Wir sprechen hier von einem russischen Oligarchen, der jetzt aktuell rund 10,9% der Anteile hält von TUI. Das waren auch mal mehr, wurden aber dann weniger, nachdem man ja eine Erhöhung durchgeführt hatte, richtig?
Genau, also 2008 begann tatsächlich die gemeinsame Geschichte, als Alexei Mordaschow bei der TUI eingestiegen ist. Er hat dann sukzessive aufgestockt bis auf 34%, also war der relevanteste Aktionär und ist dann eben tatsächlich auf die EU-Sanktionsliste gekommen, 2022, wie andere Oligarchen auch.
Ganz klar.
Das hat dann natürlich gewisse Verwerfungen ausgelöst. Er hat auch noch seine Stimmrechte übertragen an seine Frau. Und die ursprüngliche Intention, die mit dem Investment verbunden war, nämlich tatsächlich den russischen und ukrainischen Markt zu erschließen mit ähnlichen Produkten, wie die TUI bisher angeboten hatte, ist, glaube ich, zu dem Zeitpunkt klar gescheitert. Also da war auch jenseits der Sanktionen nichts mehr zu erwarten. Und man hat sich dann tatsächlich eben befreit durch die Kapitalerhöhung, die dann zu dieser massiven Verwässerung beigetragen hat und eben gleichzeitig auch Liquidität ins Unternehmen gebracht hat.
Mhm. Mhm. Da lief ja, wenn man es mal genauer betrachtet, in der Vergangenheit ja einiges schief, ja. Also man könnte sagen, okay, zuerst hatte ich Unglück und dann kam noch Pech dazu. Aber wenn du dir das beim TUI-Konzern anschaust, klar, auf der einen Seite quasi einen strategischen Investor hineinzuholen, um sich neue Märkte zu erschließen. Es kam dann anders, wie wir wissen. Die Frage ist natürlich, was passiert, wenn eigentlich dann irgendwann hoffentlich auch so ein Krieg rum ist? Was machst du denn mit so einem?
Ja, ich glaube, man muss vielleicht, um die Frage zu beantworten, schon so ein bisschen in die Geschichte der TUI blicken. Also wie gesagt, 1997 in die Selbstständigkeit entlassen aus dem Mischkonzern, das hatten wir ja vorher schon besprochen. Dann gab es aber meines Erachtens zwei wesentliche Kapitel in der Unternehmensgeschichte, die durchaus miterzählt werden müssen, um diese Frage der Abhängigkeit von Aktionären oder von Strukturen zu klären. Das eine war die Beteiligung an der Hapag-Lloyd AG in Hamburg, einem sehr, sehr renommierten großen Namen im Bereich der Reederei, der auch einen Tourismusteil hatte. Das sind die von dir erwähnten Marken, die übrig geblieben sind. Und zunächst war das mit integriert eben in dem dann ja auch Mischkonzern TUI, der eine Reederei noch mit drin hatte, also ein Geschäft, das nichts mit Tourismus zu tun hatte. Dann hat man das aufgespaltet und hat tatsächlich nur den touristischen Teil behalten, ist aus der Hapag-Lloyd AG wieder ausgestiegen. Und das zweite ist die Expansion nach UK zu Thomson, also einem sehr großen Wettbewerber. Ja, genau, Wettbewerber auf der Insel. Was tatsächlich auch nochmal kurz den Blick vollkommen verändert hatte, weil man eben tatsächlich stark internationalisieren wollte. Ich glaube, auch diese Strategie ist heute eigentlich weitestgehend zurückgefahren auf einen engen Kernbereich. Man ist immer noch beteiligt an Thomson, aber Thomson hat die globale Expansion nicht so betrieben oder nicht so getrieben, wie man das eigentlich ursprünglich angedacht hatte. Und der spätere Einstieg von Mordashov zeigt ja eigentlich, dass es offensichtlich im Reisegewerbe schon relevant ist, dass man mit heimischen Anknüpfungspunkten agiert, weil es offensichtlich schwierig ist, eine Marke in eine bestimmte Region zu bringen und dort über die Marke das Geschäft mit dem Endkunden zu machen. Da spricht auch die wechselseitige Beteiligung mit den Rio-Hotels dafür, was ja tatsächlich dazu führt, dass Rio eine Marke von TUI ist, gleichzeitig aber die Familie, die vormals die Eigentümer der Hotelkette Rio war, noch beteiligt ist an Hapag-Lloyd, an der TUI, selbstverständlich. Und da sieht man ja, dass das offensichtlich ganz wichtig ist, dass ich mich sozusagen regional engagiere, um tatsächlich auch meinen Endkunden irgendwie anzusprechen.
Ja, wichtig. Du sprichst an, dass man auf alle Fälle wachsen wollte, um jeden Wert sozusagen, den man bezahlen konnte. Das hatte nicht so richtig geklappt, ja, also wie wir anhand schon von Thomson Travel gesehen haben. Und vor allen Dingen hat es ja zu einem weiteren Effekt geführt, was jetzt nicht dem heutigen CEO Sebastian Ebel zu schreiben ist, sondern eher vorherigen, dass das Engagement in Plattformen, ja, in das Online-Business, eigentlich jahrelang vernachlässigt worden ist. Also genau. Da gibt es ja diese Geschichte ja auch, dass sie ja die Möglichkeit hatten, auch bei Booking.com einzusteigen, es aber nicht getan haben, ja. Und wenn du dir das heute anschaust, also Booking.com ist über 30 Mal wertvoller als der TUI-Konzern. Ja.
Das stimmt, aber ich glaube, das war, wenn ich es richtig verorte, Anfang der Nullerjahre. Und das ist eine Zeit, an die wir uns kaum mehr erinnern, in der das Internet zwar schon da war, aber die Geschäftsmodelle im Internet noch als eher fragwürdig erschienen und man auch nicht ganz das heutige Vertrauen entwickelt hatte in digitale Geschäftsmodelle. Und zu dem Zeitpunkt war offensichtlich die TUI-Strategie einerseits so ambivalent, dass man die Chance in der Digitalisierung durchaus schon erkannt hatte. Das würde ich mal als bemerkenswert positiv sehen. Bei uns war da ja gerade die New Economy Blase und die Blase am neuen Markt geplatzt mit ganz vielen Internetgeschäftsmodellen. Auf der anderen Seite hat man eben doch den Fokus auf das stationäre Geschäft, also sprich auf das Geschäft in den Reisebüros gelegt.
Was ja interessanterweise, muss man ja auch sagen, und das hat mich so ein bisschen auch überrascht in der Vorbereitung dieser Folge, gar nicht so doof ist, ja, weil du unterm Strich genau bei diesen Reisebüros eigentlich deutlich höhere Preise durchsetzen kannst.
Genau, weil ist die ja Beratung spannend. Mit drin ist. Also das ist ja tatsächlich so, dass die Reisebüros mit einem höheren Preispunkt agieren und das für viele Menschen nachvollziehbarerweise eben auch ein wesentlicher Komfort ist. Und wenn wir wieder zurückgehen an die Anfangsbeurteilung, dass der Urlaub für die Deutschen ein ganz besonders wertiges Gut ist, dann ist natürlich auch der störungsfreie Urlaub ein ganz wichtiger Punkt. Und aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass nicht so wichtig ist, wie die Reisebegleiter vor Ort, die tatsächlich übersetzen, Probleme im Hotel bereinigen, die Touren engagieren und damit diesen störungsfreien und vor allen Dingen erholsamen Urlaub gewährleisten. Und das ist, glaube ich, tatsächlich ein Erfolgskonzept von TUI, dass sie frühzeitig in diese Reisebegleitung vor Ort investiert hatten und da sichergestellt haben, dass sie eben sehr fachlich kundige Menschen in den Destinationen sitzen haben.
Was kann denn jetzt eigentlich so ein Konzern wie TUI machen, um auch die Größe zu halten und auch weiter zu wachsen? Erst recht vor dem Hintergrund, dass ja das Geld fehlt, ja. Also da bleibt mir im Prinzip eigentlich nur die Idee, dass du das Bestehende, was du hast, ja, vielleicht auch nochmal anders verpackst, dass du es nochmal anders kuratierst. Also die Rede ist, glaube ich, auch davon, dass man verschiedene Produkte einzeln auch nochmal online verfügbar machen möchte. Macht sowas Sinn?
Denke ich schon. Ich habe auch das Gefühl, dass du durchaus von unterschiedlichen Kundensegmenten da nach wie vor ausgehen kannst. Also ich glaube gerade auch, wenn man das Kreuzfahrtsegment sich anschaut, was ja tatsächlich eine gewisse Rolle spielt bei der TUI, dann bieten die von bis Reisen an, also von eher qualitativ hochwertigen Reisen bis zur Einstiegskreuzfahrt. Das ist, glaube ich, schon durchaus auch nochmal ein wesentlicher Punkt. Und ich glaube, die große Herausforderung wird logisch bei einem Reisekonzern sein, auch mit dem zunehmenden Bewusstsein und, Klammer auf, Notwendigkeit im Hinblick auf die Nachhaltigkeit sinnvoll ganz umzugehen. Klar. Da wird schon sehr viel behauptet bei TUI. Aber letztendlich muss das dann trotzdem auch umsetzbar bleiben. Und da treffen ja sozusagen zwei sich stark gegenläufig entgegenstehende Parameter aufeinander. Einerseits dieser Wunsch nach Urlaub und auch damit nach räumlicher Veränderung und gleichzeitig eigentlich die Klimabelastung, die da durch dieses an sich sinnlose Reisen entsteht.
Wir hatten ja in der vorherigen Folge unseres Podcasts auch über den größten Kreuzfahrtanbieter der Welt gesprochen, Royal Caribbean. Und auch das ist ja letztendlich ein Bereich von TUI, der ja durchaus Potenzial hat. Ja, wir hatten ja schon beim letzten Mal festgestellt, dass Kreuzfahrten und auch die Entwicklung der Kreuzfahrtschiffe an sich, ja, also hin zu mehr Ökologie, Gasbetrieben und was da sonst noch alles kommt, natürlich ein Riesending ist, auch dem Trend entspricht, irgendwo doch eine Abwechslung zu haben, ja, die du ja zweifelsohne hast, wenn du auf so einem Schiffchen bist, aber dass du sehr viel sehr viel komfortabler auch unterwegs bist, dass du nicht mehr diesen Wahnsinnsaufwand hast mit Einchecken, Auschecken und dieses, jenes und so weiter, sondern du bist im Prinzip die ganze Zeit in dem Hotel und das Hotel bewegt sich und wenn du willst, kannst du aussteigen, wenn du nicht willst, bleibst du halt an Bord und hast einen in sich geschützten Raum, der dir aber trotzdem ermöglicht, mobil auf der Welt zu sein. Also sprich, das Thema Kreuzfahrten ist, glaube ich, auch bei dem TUI-Konzern eines der performenden Geschäftsfelder oder würdest du es anders sehen?
Nee, das ist tatsächlich so. Und da ist sicher bemerkenswert, gerade weil wir über Royal Caribbean Cruises gesprochen haben, dass TUI Cruises ein Joint Venture betreibt mit Royal Caribbean. Und da ist sicher ganz besonders zu beachten, dass TUI Cruises ein Joint Venture mit Royal Caribbean Cruises betreibt. Und zum anderen, wir hatten darüber das letzte Mal auch schon gesprochen und ich hatte es gerade eben angedeutet, TUI tatsächlich der Anbieter ist für die absoluten Luxuskreuzfahrten, also kleine Schiffe, maximaler Komfort, diese Expeditionskreuzfahrten, über die wir das letzte Mal gesprochen hatten, die sich von den Massenkreuzfahrtschiffen doch deutlich differenzieren. Genau das ist der Anbieter TUI, der sich dort positioniert.
Wenn wir uns die Branche insgesamt anschauen, dann muss man schon feststellen, dass diese unter Druck ist natürlich. Ja. Also wir haben jetzt zuletzt beispielsweise die FDI-Pleite wieder in den Schlagzeilen gelesen. Da liegt natürlich schon irgendwo auch die Annahme nahe, ja, dass es auch andere treffen könnte. Wie würdest du denn eine solche Gefahr einschätzen? Oder was hat FDI falsch gemacht, was TUI richtig macht?
Ja, ich glaube, also ich kann den FDI-Fall nicht gut genug beurteilen, um da die Krisenursachen treffsicher identifizieren zu können. Ich glaube tatsächlich, dass bei TUI herausfordernd wird, wie bei allen, dass sie mit den Erwartungen der Kunden Schritt halten. Also, dass tatsächlich ein in der Zwischenzeit doch auch in die Jahre gekommenes Netz an Hotels, an Kreuzfahrtschiffen so modernisiert und instand gehalten werden kann, dass die hohen Erwartungen der Kunden tatsächlich getroffen werden. Das finde ich sehr, sehr herausfordernd, gerade wenn man sich so ein bisschen mit den Zahlen beschäftigt. Hätte ich die Erwartung, dass da noch insbesondere ein gewisser Investitionsstau dringendst vermieden werden muss. Mhm. Das belastet natürlich auch die Ergebnissituation. Und ich glaube, dieses Geschäftsmodell ist relativ krisenstabil, weil Urlaub immer funktioniert, aber es darf keine Pandemie kommen und es Ganz darf klar. Keine Rezession kommen, die dazu führt, dass die Menschen sich diesen Urlaub schlicht nicht mehr leisten können.
Und auch so ein FDI-Fall, der kann natürlich auch nochmal mehrere Effekte auf den TUI-Konzern haben.
Das kann also eine
auf
Chance der einen Seite, sein.
Ganz klar.
Oder ein Mitreisen.
Ja, klar. Aber zum einen, du kannst natürlich deine Marktanteile ausbauen und zum zweiten, was ja schon auch interessant ist, auch dazu gibt es ja Studien, dass die Pauschalreise eine Renaissance erlebt. Und das auch vor dem Hintergrund ganz einfach begründet, dass der Veranstalter ja in der Pflicht ist, bei Pauschalreisen, bei Streiks und Ausfällen für Ersatz zu sorgen. Mhm. Also das ist ganz offensichtlich ein Vorteil. Also Stichwort Sicherheit bei meiner Reiseplanung, Stichwort auch, warum Kreuzfahrten so beliebt sind, scheint offensichtlich eine echte Notwendigkeit auch zu sein. Aber trotzdem nochmal zu dem Thema zurück, auch der strategischen Ausrichtung, dass man das Angebot, was man hat, genau auf der anderen Seite der Pauschalreise sozusagen nochmal einzeln verfügbar und buchbar macht, durch Online-Plattformen, die du weltweit natürlich aufstellst, finde ich schon auch eine interessante Strategie. Vor dem Hintergrund, ich war erst kürzlich mal bei einem Kongress, wo auch KI sich weiterhin entwickelt wird. Und natürlich ist es gar nicht so weit weg, dass du dann einen eigenen KI-Travel-Agent hast, dem du dann, so wie du heute schon deinen Prompt irgendwie reinhackst, dem du halt auch deine Reiseerwartung reinhackst, ja? Und sagst, ich bin eine Familie mit das und das, ne? Hier sind meine vergangenen Tickets, das hat mir gut gefallen, das hat mir schlecht gefallen und außerdem hätte ich das gerne so und so und friemel mir mal da was zusammen, was genau ja dann die Daten von diesen einzelnen Portalen zieht. Das kann natürlich auch dann nochmal hochspannend sein, ja?
Absolut. Setzt aber auch letztendlich Investitionen einerseits in Technik und andererseits die notwendigen Mittel für den Konzernumbau voraus.
Ganz klar. Zumal auch die anderen nicht schlafen. Ja, genau. Also wir sehen natürlich auch hier der Touristik beispielsweise.
Ja.
Auch aggressiv unterwegs. Ja, kommt aus dem
Freunde.
Was denn? Wieso denn das denn?
Ja, der ist Tochter ja des Einzelhändlers ist ja der Rewe-Konzern. Genau.
Klammer auf. Warum? Klammer zu.
Was? Ach, ich finde Rewe super.
Aha, alles klar. Vielleicht sollten wir da auch nochmal ein Thema dazu machen. Aha, aber ich kann einem verschmitzten Gesichtsausdruck ableiten. Eben nicht, ja. Aber wie auch immer, machen wir nochmal weiter. Du hast natürlich einen Konkurrenzdruck. Du brauchst Kapital und da kommen wir jetzt so langsam, aber sicher auf die Zielgerade auch des heutigen Podcasts. TUI ist zurück im MDAX, was ja an sich ja schon mal gar nicht so schlecht ist. Ja?
Absolut.
Also du hast natürlich, wenn du im MDAX bist, einfach wieder eine ganz andere Sichtbarkeit.
Absolut.
Auch für Anleger, private, aber vor allen Dingen auch institutionelle. Allerdings, wenn ich mir diesen Kurs so anschaue, also so richtig...
Explodieren tut er nicht.
Ja, so explodieren ist anders, sagen wir es mal genau. So. Was ist denn da los? Ich verstehe es nicht so wirklich, ja, weil du siehst auf der einen Seite, siehst du ja die Zahlen, du siehst das Buchungsvolumen, du siehst, ja, also die haben natürlich schon auch eine gewisse Preissetzungsmöglichkeit, die haben vernünftige Strukturen und so weiter und so fort. Da scheint doch einiges eigentlich richtig und gut zu sein, aber was ist das Problem? Also ist letztendlich dem Markt zu wenig Fantasie da drin? Braucht es da solche Geschichten wie beispielsweise, wir erschließen den asiatischen Raum oder den indischen Raum und haben ratzfatz plötzlich 2 Milliarden mehr Menschen, die über uns buchen wollen? Aber es braucht ja auch wieder völlig andere Strukturen dann.
Ich wollte gerade sagen, also ich kann das final nicht beantworten, die Frage, könnte mir aber schon vorstellen, dass wir sicher ein irgendwie limitiertes Geschäftsmodell haben, dass du nicht unendlich ohne große weitere Investitionen ausweiten kannst. Die Fantasie ist da auch so ein bisschen immer noch, glaube ich, getrübt davon, dass man weiß, was passieren kann in der Pandemie, was passieren kann in einem rezessiven Umfeld, was jetzt ehrlich gesagt auch im vornehmlich deutschen Markt jetzt nicht ganz von der Hand zu weisen ist, dass da die Stimmungslage nicht gut ist und man gar nicht weiß, was da noch tatsächlich kommt. Also insofern, dass man hier die Aktie mit gewissen auch Downsides versehen kann, kann ich grundsätzlich nachvollziehen. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, dass wenn TUI alles richtig macht, mit dem Investitionsstau umgehen kann, mit tatsächlich dem Umbau auch technologisch umgehen kann, dann glaube ich, ist der Sehnsuchtspunkt Urlaub immer gegeben. Also das scheint ja tief verankert zu sein. Und dementsprechend, glaube ich, gibt's da schon ähnlich gute Perspektiven, wie wir das letzte Mal hinsichtlich Royal Caribbean besprochen hatten.
Vielleicht ein Fazit. Also wenn du Sebastian Ebel wärst, ja, der CEO von TUI, jetzt 61 Jahre alt. Ja. Also da hat ja theoretisch noch ein paar Jahre. Upsi. Der Karl-Christian reißt hier schon das Podcast-Studio ab, ja. Aber wenn du jetzt der CEO wärst von TUI.
Ja. Ja.
Hättest du noch ein paar Jahre vor der Brust, was würdest du jetzt eigentlich machen, nochmal als Fazit? Ja, dir fehlt das Geld für eine aggressive Expansion. Du kannst aus dem Bestehenden versuchen, mehr zu machen. Du kannst natürlich auch Fokus setzen, zum Beispiel auf das Kreuzfahrtgeschäft, ja. Du kannst aber auf neue Technologien setzen, wie beispielsweise KI. Du kannst dir auch überlegen, ob du was total Spookiges auf die Beine stellst, wie VR-Reisen beispielsweise, ja. Mhm. Also, dass du dann quasi dir noch eine Brille übers Hirn ziehst und machst dann halt deinen Urlaub vierdimensional mit dem Ventilator nebendran von der Couch aus.
Ja.
Tja, es geht nichts Geringeres als um die Zukunft des größten Reisekonzerns der Welt. Auf einen Satz gebracht, mein Lieber, was würdest du tun?
Ja, ich glaube, der Ausgangspunkt ist die Profitabilität der Geschäftsmodelle. Also ich denke, dass die Kollegen einen guten Blick drauf haben, wo Wachstumspotenziale sind und wo sie ihr Risikofelder haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass am Ende des Tages tatsächlich alle Bereiche, also eigene Flotte im Bereich Kreuzfahrt, eigene Flotte im Bereich Flugzeuge, zumal die ja tendenziell im Wettbewerb eher klein ist, eigene Hotelstrukturen, wirklich, wirklich die beste Wahl sind, weil ich einfach in der gesamten Wertschöpfung zwar engagiert bin, auf der anderen Seite tatsächlich auch jeweils im Volumen unter Umständen nicht der relevanteste Partner bin. Das könnte schon sein, dass man da das eine oder andere tatsächlich auch nochmal umbaut. Und was, glaube ich, tatsächlich Dreh- und Angelpunkt ist, ist, welche Zukunft hat das stationäre Reisebürogeschäft und welche künftigen Vertriebsstrukturen muss ich entwickeln, um tatsächlich den Kunden zu erreichen?
Ja, und damit kommen wir eigentlich schon auf den Spoiler zu unserer nächsten Folge.
Das habe ich gut gemacht,
ja,
oder?
Es ist der Wahnsinn. Du bist der Meister der Überleitung. Ja,
sehr gut.
Herzlichen Dank erstmal, Karl-Christian, an dieser Stelle. Es geht um die zukünftigen Vertriebsmodelle und solche, die heute schon unfassbar erfolgreich sind. Und hier kommen wir natürlich zu dem größten Vermittler von privaten Ferienunterkünften. Wir reden jetzt also nicht über Hotels, wir reden nicht über Kreuzfahrtschiffe, sondern wir reden jetzt über Ferienwohnungen, Ferienhäuser. Airbnb, ihr Lieben, ist das Thema unserer nächsten Folge und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Karl-Christian, dir erstmal herzlichen Dank an der Stelle.
Vielen, vielen Dank.
Und bis ihr bald. Schickt uns, danke, gerne ein Feedback über unsere LinkedIn-Profile oder unter den Kommentaren. Abonniert gerne den Kanal und wir freuen uns, wenn wir euch auch beim nächsten Mal wieder hier antreffen. Bis dahin, euch alles Gute. Macht's gut. Tschüss.
Das war bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay. Bis zum nächsten Mal.